ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Es ist ganz ungewohnt, heute scheint etliche Kälte zu sein. Der Gesang klingt ganz anders als sonst, viel leiser. Ich wünsche allen gute Gesundheit. Ihr seht auch, ich habe einen Schnupfen, der am Ausklingen ist. Ich habe für das Nachdenken über das Wort Gottes heute aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 4 bis 8 ausgewählt und den Titel gegeben, dienendes Vorbild. Die gleichen Verse habe ich Hartwig und Delia auch auf die Karte geschrieben. Es wird eine kürzere Predigt sein, weil ja die Zeit schon fortgeschritten ist. Wir wussten, dass das heute etwas länger geht, aber ich warne euch, es ist vollwertige Kost. Also nicht leicht zu verdauen und kompakt. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung aus Philipper 2, Verse 4 bis 8. Es heißt hier: Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Dies sind Worte des Schöpfers von Himmel und Erde an uns Menschen, an denen wir nie fertig gedacht haben. Sie bedeuten für jedes Leben hier im Saal und auch sonst auf der Welt etwas anderes. Die konkrete Umsetzung sieht in deinem Leben, in meinem Leben, im Leben deines Nachbarn anders aus. Immer wieder sind es andere Auswirkungen, die diese Worte haben. In deinem Leben anders als im Leben deiner Schwester, deines Bruders. Es gibt jedoch eine Stoßrichtung, welche dieselbe bleibt. Dieser Stoßrichtung wollen wir uns nun widmen. Wie sieht die aus? Ich wiederhole Vers 4. Es heißt, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Hans Bruns übersetzt ganz schön diese Verse so: Denkt nicht an den eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Finde ich ganz schöne Übersetzung. Es sind irgendwie Worte an uns Menschen, von welchen man den Eindruck hat, dass wir sie gar nicht verdauen können. Es ist schwere Kost. Weshalb meine ich dies? Einerseits scheint es mir schwierig zu sein, zu erkennen, was Gott im Konkreten damit für mein Leben und für dein Leben meint. Andererseits, wenn meine Gedanken in die Stoßrichtung des anderen gehen, also dass ich denk nicht an deinen eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl des anderen im Auge. Wenn meine Gedanken in diese Stoßrichtung anfangen zu denken, scheint es mir, dass ich aufgefressen werde, dass ich aufgezehrt werde. Es scheint ein Fass ohne Boden zu sein, um das Wohl des anderen sich zu sorgen. Weshalb wir unser Leben so ausrichten sollen, wird uns im Vers 5 klar mitgeteilt. Es heißt hier, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Weil Jesus Christus aller Menschen Vorbild, das Vorbild in Perfektion, sein Leben so ausrichtete. Deshalb gibt er uns den Auftrag, auch unser Leben so auszurichten. um das Wohl des anderen zu kümmern. Wir sollen den Mitmenschen im Blick haben. Was braucht mein Gegenüber? Wir Menschen sind immer wieder in der Gefahr, schwarz-weiß zu denken. Dies bedeutet für mich hier angewendet, dass Menschen denken, das ist doch ganz einfach, das ist doch ganz klar, das ist doch eindeutig. Jesus gibt uns doch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Du siehst deine Not, dann hilfst du. So einfach ist das. Oder eben doch nicht so einfach. Wir schauen das Handeln Jesu an. In Matthäus 4, 24 lesen wir die folgenden Worte. Und sein, also Jesu Ruf, ging aus in das ganze Syrien und sie brachten zu Jesus alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte, und Jesus heilte sie. Nun, hier wird uns doch genau das bestätigt, es ist ganz einfach. Du siehst, Jesus hat ihnen allen geholfen. Du siehst deine Not und hilfst. Aber was ist damit? Matthäus 13, Vers 57 bis 58 lesen wir. Und sie ärgerten sich an Jesus. Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Und Jesus tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Nun, in seiner Vaterstadt gab es auch Kranke, Leidende, von den Dämonen Besessene. Da war auch Not. Jesus aber entschied sich, diese nicht zu heilen. Wir sehen, es ist also doch nicht so einfach. Wir können nicht schwarz-weiß denken. Was ist jedoch gleichbleibend? Es heißt in Vers 4, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Den Blick auf den Mitmenschen zu richten. Das ist gleichbleibend. Das Wohl des Mitmenschen soll mein Zentrum für mein Handeln bilden. Was dient dem Wohl meines Mitmenschen? Da haben wir bereits die erste unverdauliche Speise vor uns. Wie soll ich wissen und erkennen, was das Wohl des Mitmenschen ist? Was dient dir? Was dient dir zum Wohl? Was dient meinen Arbeitskollegen und meinen Arbeitskolleginnen zum Wohle? Was dient meinen Kindern zum Wohle? Was dient meinem Ehepartner zum Wohle? Wenn du darüber ein wenig nachdenkst, wie ist das bei dir? Bist du überfordert? Nein, ich schon. Zum Glück glaube ich an einen allmächtigen Gott, den ich um Rat und Lenkung bitten kann. Zum Beispiel so: Herr Jesus, Gott, lenke mich, dass ich erkenne, dass ich noch besser erkenne, was zum Wohle von dir, dass ich zum Wohle meines Mitmenschen, dass ich das erkenne, was zum Wohl meines Kindes, meines Ehepartners dient. Hilf mir, dass ich erkenne, was zum Wohl meiner Arbeitskollegen und Arbeitskollegen dient, was zum Wohl meiner Vorgesetzten dient, was zum Wohl der Gemeindeleitung hier dient. Leite mich in meinen Gedanken und Eindrücken. Amen. Jetzt gibt es bereits zwei Dinge für dein Leben zur Umsetzung aus dieser Predigt im Alltag. Erstens, richte dein Augenmerk auf das Wohl des anderen. Und zweitens, bitte Gott um dessen Leitung, um dessen Hilfe. Wir schauen in den Vers 6. Es heißt, heißt hier Christus Jesus, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Ich lese wieder aus Hans Bruns Übersetzung. Er formuliert es so: Er, also Jesus, lebte in Gestalt göttlicher Herrlichkeit, aber er hielt das nicht wie einen kostbaren Besitz fest, sondern verzichtete darauf, Gott gleich zu sein. Bei Bruns kommt schön zum Ausdruck, dass Jesus Gott ist von Ewigkeit her und dass er die Herrlichkeit verließ, um für unser Wohlergehen zu sorgen. Die Elberfelder Übersetzung könnte vielleicht so gedeutet werden: Gott zu sein, Gott gleich zu sein, betrachtete Jesus nicht als einen Raub, als etwas Gestohlenes, das er wieder hergeben muss, weil er es unrechtmäßig besitzt. Nein, Jesus ist rechtmäßig Gott. Die Gottheit steht ihm zu. Er hat sie nicht gestohlen. Er muss sie nicht zurückgeben. Sie ist ganz sein. Er ist mit gutem Gewissen rechtmäßig Gott. Jesu Haltung wird uns als Vorbild gezeigt. Jesu hat seine, wie heute gerne gesagt wird, Komfortzone verlassen. Er hat nämlich den Himmel verlassen und ist zu uns in die vergängliche, mangelhafte Welt gekommen. Mangelhaft und vergänglich, unvollkommen ist die Welt nicht, weil Gott sie etwa nicht vollkommen geschaffen hatte, sondern weil wir Menschen sie durch die Sünde verdorben haben und weiterhin verderben. Jesus verlässt nicht nur seine Komfortzone. Diese Worte bringen eindeutig zu wenig zum Ausdruck, was Jesus uns als Vorbild hinterließ. Jesus geht ganz bewusst in eine große Not hinein. Er weiß im Voraus, dass dies sehr schwierig sein wird für ihn. Unsere Komfortzone verlassen. Ich habe es hier mit dem symbolischen Bild des Verlassens der sicheren Eierschale dargestellt. Du und ich, wir sollen unsere Komfortzone verlassen. Jetzt haben wir zwei Dinge, welche wir bis anhin vom heutigen Text mitnehmen wollen. Erstens, unser Blick auf den Mitmenschen richten, dass wir das Wohl des anderen im Auge haben. Und zweitens, dass wir bereit sind, für den Mitmenschen unsere Komfortzone zu verlassen. Alle von uns hier drin müssten aufstehen können und ihre Geschichten erzählen, wo und wie du deine Komfortzone für andere Menschen verlässt. Wo und wie du bei deiner Arbeit deine Komfortzone verlässt. Wie sieht das in deinem Leben aus? Alle müssten eigentlich eine Geschichte davon erzählen können, die uns überzeugt, dass du und ich Menschen sind, die ihre Komfortzone immer wieder bereit sind zu verlassen. Jetzt gibt es noch eine dritte Stoßrichtung für unser Leben, welche uns Jesus vorlebte. Es heißt im Vers 7 und 8, ich lese wieder zuerst aus der Elberfelder und dann aus Bruns Übersetzung: Aber Jesus machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Und Bruns übersetzt so: Aus freiem Entschluss gab Jesus alles auf und wurde ein Diener unter uns. Er wurde Mensch wie jeder andere und lebte wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. dieser dritten Stoßrichtung kommt noch das Element des Dienens hinzu. Jesus hat dieses Dienen zur vollkommenen Vollendung gebracht, indem er nicht nur daran starb, also den Tod fand, sondern am Kreuz starb. Das ist ein großer Unterschied. Denn wir lesen im Alten und Neuen Testament hier die Stelle aus Galater 3,13 davon: Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, und jetzt kommt ein Zitat aus 5. Mose 21, Vers 23, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das war der Grund, weshalb Jesus am Kreuz sterben musste. Verflucht heißt verbannt von Gott, ausgestoßen von Gott, fern von Gott, weg von Gott. Weil Jesus ohne Sünde in Vollkommenheit uns Menschen diente, konnte er auch in seinem Tod seinen größten Dienst für uns Menschen erweisen. Seinen größten Dienst für uns Menschen auf sich nehmen. Die Verdammnis, die Verfluchung von Gott weg. Und somit unsere Begnadigung, unsere Freisprechung von aller Sünde, von aller Schuld. Jesus hat im Tod am Kreuz die Strafe für alle Sünden auf sich genommen, um die Menschen begnadigen zu können, welche an Jesus Christus glauben. An die Menschen, für die Menschen, welche die Vergebung der Sünden annehmen und ihr Leben an das Vorbild Jesu ausrichten. An diese Menschen, die an Jesus, ihren Retter, glauben, richtet Gott durch Paulus diese Worte von der heutigen Predigt. In Vers 5 heißt es, dass wir diese Gesinnung haben sollen. Gott weiß, dass der Mensch mit diesem Auftrag völlig überfordert ist, wenn er nicht die Hilfe und Kraft Gottes durch den Glauben, durch das Vertrauen auf Jesus in Anspruch nehmen kann. Indem Jesus den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Jesus verließ nicht nur seinen sicheren Ort, die Herrlichkeit bei Gott, sondern verzichtete auch auf seine göttliche Macht. Er war ganz Mensch, wie du und ich, welcher ganz im Vertrauen, im Glauben, im Bitten und Flehen zu Gott leben musste. Er verzichtete auf alle göttlichen Vorteile. Zurück zu der dritten Stoßrichtung, das dienende Element. Es war damit noch nicht genug der Bürde, dass Jesus seinen sicheren Ort, die Ewigkeit, verließ, sondern er tat dies auch noch dienend. Er kam nicht auf diese Erde im Sinne, dass er die Einstellung hatte, zum Beispiel so formuliert, so, wenn ich schon alle Annehmlichkeiten der Ewigkeit verlassen habe, so bestimme ich auf dieser Erde. Ich strenge mich für euch an, ihr Menschen, und ihr habt gefälligst zu tun, was ich sage. Es muss wenigstens nach meiner Meinung, nach meiner Pfeife gehen. Nein, Jesus diente. Er zwang sich nie auf. Jesus diente. Mit dem Dienen assoziieren wir dienende Arbeiten, wie ich sie hier als Beispiel, es gibt noch viel mehr dienende Arbeiten, wie ich sie hier in drei Beispielen darstelle. Ich finde dies eine hilfreiche Assoziierung. Dienende Arbeiten. Wir suchen das Wohl des Mitmenschen nicht, indem wir vor allem bestimmen und befehlen, sondern indem wir Christen dem anderen dienen. Mutter, die so nach hinten schaut, so mit den Augenwinkeln, ihre Kleinen, feststellt, ist doch alles in Ordnung. Es ist ein dienendes, fürsorgliches Schauen für den anderen, wie wir es uns gut von dieser Entenmutter vorstellen können. Ein weiteres schönes Bild finde ich, ein schönes Beispiel für das Dienende ist das des Bergführers. Sein Ziel ist es, Menschen etwas zu ermöglichen, was sie sonst nie erreichen würden. Allein ohne seine Hilfe kämen sie nie auf diesen Berg. In seiner Arbeit muss der Bergführer auf die Einzelnen seiner Gruppe achten. Unvorgesehenes kann auftreten. Da hat jemand plötzlich Höhenangst, da hat jemand Hunger, da ist jemand schwindelig, da ist jemand unsicher, verängstigt. Der Bergführer muss das Ziel im Auge behalten. Ja, er will mit ihnen auf den Berggipfel. Und doch auch muss er auf das Unvorhergesehene angemessen reagieren können. Was benötigen seine ihm anvertrauten Gruppenmitglieder jetzt? Schön am Bild des Bergführers finde ich, dass er sein Handwerk gut kennen muss. Er muss Meister darin sein. Er muss um Schwierigkeiten wissen, welche unterwegs auftreten können. Dies bedeutet, dass er Vorbild sein muss. Vorbild. Er muss schwierige Passagen auf dem Weg mehrfach geübt haben. Er muss sie kennen. Er schaut, wie Schwierigkeiten auf dem Weg am besten zu lösen sind. Und das muss er vorher machen. Welcher Weg, welche Variante dienen könnte für seine Gruppe? Dabei hat er immer eben seine Kunden im Auge. Er hat vor Augen, womit seine Kunden es schwer haben könnten. Und sucht für sie Lösungen, nicht für sich. Für sie sucht er Lösungen. Nur so gelingt es dem Bergführer, das Vertrauen seiner Gruppe zu gewinnen. Es ist unumgänglich, dass er Vorbild ist und sich darauf freut, darum eifert, andere zum Ziel zu führen. Das eigentliche Ziel in unserem Leben muss es sein, in deinem Leben, in meinem Leben muss es sein, anderen Menschen Jesus wichtig zu machen, anderen Menschen Jesus lieb zu machen. Das ist die tägliche Arbeit im Beruf, in der Familie. Da bildet die tägliche Arbeit im Beruf, so muss ich es sagen, in deiner Familie einen wichtigen Bestandteil, indem du vorbildhaft der Arbeit eifrig dienend nachgehst. So haben deine Mitmenschen die Möglichkeit, fragend zu werden, auf Gott aufmerksam zu werden, lustig zu werden, nach Gott dem Allmächtigen. Wir kennen die Worte wohl, die heißen: Dein Handeln spricht größer als deine Worte. Dein Handeln spricht größer als deine Worte. Und so komme ich zum Schluss. Machen wir aus allem ein Gebet. Bitten wir Gott, dass unser Blick auf den Mitmenschen gerichtet sein darf. Wie und wo können du und ich ihm dienen? Bitten wir, dass wir bereit sind, die Komfortzone immer wieder zu verlassen und dass wir eine vorbildliche, dienende Haltung innehaben. Amen. Wir beten. Ja, himmlischer Vater, Herr Jesus, wir wissen, wir sind uns bewusst, du hast uns eine, wie man sagt, Lebensaufgabe gegeben. Etwas, woran wir nie fertig gedacht und fertig geübt haben. Und Herr, wir wissen, dass wir deine Hilfe brauchen. Gott, sei uns gnädig. Vergib uns unsere Schuld. Hilf auch uns, unseren Mitmenschen zu vergeben. Herr, schenk uns deine Leitung. Schenk uns deine